NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Februar 1855. Der Todestag des Geologen und Diamantenkenners Wilhelm Ludwig von Eschwege.
Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich kenne Italien, Sizilien, Griechenland, Ägypten, aber so etwas wie Schloss Pena ist mir noch nicht vorgekommen.
Im Hinterland von Portugals Hauptstadt Lissabon steht ein Schloss. Es thront auf einer Bergkuppe und selbst durch den häufig dichten Nebel strahlt es in bunten Farben. Mit gelben Türmen, blauen Kacheln, kaminroten Mauern. Pena ist eine aberwitzige Mischung aus mittelalterlicher Burg, Märchenschloss und einer maurischen Festung. Als der Komponist Richard Strauss Pena zum ersten Mal erblickt, traut er seinen Augen nicht.
Von all den Dingen, die ich gesehen habe, ist es das Schönste. Dies ist wahrhaft Klingsors Zaubergarten. Und dort oben steht die heilige Gralsburg.
Die Idee, ein Schloss auf einen Felsen zu bauen, wo man die Landschaft sehr gut sehen kann, ist natürlich eine sehr romantische Idee. Das, was wir haben, ist ein Stück deutsche Romantik mitten in Portugal.
Schlossdirektor Antonio Nunes Pereira kennt jeden Winkel des weitläufigen Gebäudes, das heute als Museum genutzt wird. Die Geschichte Penas ist untrennbar mit dem Erbauer verbunden, dem deutschen Architekten, Geologen und Abenteurer Freiherr Ludwig Wilhelm von Eschwege.
Der Freiherr von Eschwege hat einen Lebenslauf, der sich mit Portugal vermischt. Also insofern ist seine Geschichte sehr parallel zu der Geschichte des Landes.
Geboren wird Eschwege am 15. November 1777 auf einem Rittergut in der Nähe von Kassel. Seine Familie ermöglicht ihm ein Studium in Marburg und Göttingen. Er wird Ingenieur am Hessischen Bergbauamt. Es hätte ein ruhiges Leben werden können. Aber nach 2 Jahren zog es ihn nach Portugal. Lissabon im November 1807. In den Dämpfen der Kanonenschmiede steht Hauptmann Freiherr von Eschwege. Im Alter von 26 Jahren hatte ihn der königliche Hof nach Portugal holen lassen. Denn der Prinzregent Johann VI. Sieht sich einer ständigen Bedrohung durch Napoleons Truppen ausgesetzt. Er ist darauf angewiesen, seine Rüstungsindustrie und den dafür wichtigen Bergbau zu modernisieren. Dank seiner guten Ausbildung hat Hauptmann Eschwege hervorragende Referenzen. Er wird Leiter der Rüstungsfabrik. Immer wieder treibt Eschwege die Arbeiter zur Eile an. Die Zeit wird knapp, denn die vom Seehandel abhängigen Portugiesen haben sich Napoleons Kontinentalsperre gegen England verweigert. Und außer London hat Lissabon keine weiteren Verbündeten auf dem Kontinent. Der deutsche Geologe Eschwege gerät in die Wirren des französisch-portugiesischen Krieges als Hauptmann der Artillerie. Die aus Portugal stammende Historikerin Marta Oliveira Sonius hat sich intensiv mit dem Leben Eschweges beschäftigt.
Ja, ich kann mir das insofern erklären, dass man in dieser Situation wenig Handlungsmöglichkeiten hat. Und wenn die Lage schwierig ist, entscheidet man sich dann zu kämpfen und wahrscheinlich sich auch dafür einzubringen, den portugiesischen Staat aus dieser misslichen Lage herauszuholen. Und ich denke, dass er deswegen beteiligt worden war.
Dennoch kann die portugiesische Armee nichts gegen die Franzosen ausrichten. Eschwege muss mit ansehen, wie Lissabon, die weiße Stadt am Meer, kampflos an Napoleon fällt. Der portugiesische König flieht über den Ozean in die Kolonie Brasilien und Eschwege folgt ihm bald. Drei Monate ist Eschwege auf See. Erst dann zeichnet sich am Horizont die brasilianische Küste ab. Der Hafen von Rio de Janeiro ist der größte Südamerikas. Von hier aus wird Großportugal regiert, von den Wäldern des Amazonas bis nach Macau im fernen China. Mit einem Mal wird aus der Kolonie Brasilien der Mittelpunkt des Weltreichs. Eschwege ist durch seine Kenntnisse als Geologe ein gefragter Mann.
Er gehörte ja schon zum Adel und nachdem er dann während der napoleonischen Besatzung nach Brasilien dann gegangen ist, hat er sich vor allem in Brasilien in diesen Kreisen eingefunden.
Auch macht sich seine Treue dem Portugiesen gegenüber bezahlt. König Johann VI. Verfügt persönlich, dass Eschwege brasilianische Bergleute nach deutschem Vorbild ausbilden soll. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung. Eschwege unternimmt weite Reisen ins Landesinnere. Begeistert vom Reichtum der Böden und Gesteinsformationen schreibt er:
So wie ein Baumeister dieselben Materialien nach Landessitte anwendet, so arbeitet auch der große Baumeister der Natur. In der neuen Welt verschiedenartig von dem in der alten.
Eschwege ist der erste Geologe, der unter die Erdoberfläche Brasiliens schaut. Er zeichnet Karten mit den Verläufen von Gesteinsschichten. Diese Dokumente gelten lange als die besten der Zeit. Eschwege entdeckt neue Elemente wie das Erzgestein Itabirit.
Von dem altindianischen Ita, Stein, Bira, Hell.
Besonders ein Edelstein weckt die Neugier des Deutschen.
Man schränkte sich einzig darauf ein, zu erfahren, welche Flüsse Diamanten hielten, ohne zu untersuchen, woher diese wohl gekommen sein möchten. Man durchsuchte nur die Flüsse und ließ die Gebirge unangetastet.
Diamanten sind in Brasilien schon seit 1727 bekannt. Die schwarzen Sklaven entdecken sie in Flüssen und nutzen sie als Spielzeug. Mit dem Sklavenhandel kommen die Edelsteine bis nach Lissabon und setzen sofort einen Diamantenrausch in Gang. Der portugiesische Hof in Rio de Janeiro kämpft gegen Schmuggler und Hehler, die sich in den schwer kontrollierbaren Bergen Brasiliens herumtreiben. Für die Wissenschaft aber wurde sehr viel gewonnen.
Dass es einen Fingerzeig abgeben konnte, sie in gewissen Gebirgsbildungen aufzusuchen. Doch niemand benutzte diesen Fingerzeig.
Eschwege reist durch das Land, spricht mit königlichen Bergarbeitern und Geologen und ganz gegen den Willen seines Dienstherren auch mit Schmugglern.
Ich forschte weiter nach. Durch meine Beobachtungen gelangte ich auch zu der Fertigkeit, die Diamanten aufzufinden, wo das Gouvernement keine gesucht, sie aber den Schleichhändlern nicht unbekannt waren.
Durch seine Diamantenfunde wird Eschwege der am meisten gefragte Geologe in Brasilien. Als sich abzeichnet, dass der Hofstaat nach Portugal zurückkehren wird, bereitet auch Eschwege seine Rückkehr vor. Der Krieg gegen Frankreich ist für Portugal ein Desaster. Die Industrialisierung des Landes kommt nicht in Gang und die Franzosen zündeln mit neumodischen Ideen.
Zwar wurden die Portugiesen von den Franzosen besetzt, dreimal, aber diese neuen Ideen der französischen Revolution, die sind hier geblieben. Und deswegen waren viele Menschen für die Beendigung des Absolutistenregimes.
Es wird gefährlich für das Umfeld des Königs und schweren Herzens kehrt Wilhelm Ludwig von Eschwege nach Deutschland zurück. Im Kurfürstentum Hessen findet Eschwege optimale Bedingungen vor. Denn wie in Portugal hat die französische Besatzung auch in Deutschland Spuren hinterlassen.
Es hat 1831 eine ganz neue Verfassung gegeben mit vielen zusätzlichen Rechten für das Bürgertum, auch wirtschaftlichen Rechten, sodass da eine starke Aufbruchstimmung war, was Firmengründungen betrifft.
Dr. Friedrich Weitz von Eschen ist Historiker in Kassel und hat sich intensiv mit Wilhelm Ludwig von Eschwege beschäftigt.
Und in dieser Zeit kam er eben wieder hierher und hat eine Gesellschaft gegründet, um Edergold zu gewinnen.
Gold in der Eder, das elektrisiert die Menschen in Hessen. Eschwege beflügelt ihre Fantasie. Beruft er sich doch auf seine Forschungsreisen in Brasilien. Er zieht Parallelen zu den Verhältnissen in Minas Gerais, seinem brasilianischen Eldorado.
Immer wieder hat man in dem Flusschen Eder, der ja dann später hier südlich von Kassel in die Fulda mundet, Gold gefunden. Und das wollte er mit einem neuen Verfahren, was er entwickelt hatte, gewinnen. Das sehr kleinteilige, nur in einem Art Flitter vorhandene Gold aus dem Flusswasser herauszuwaschen.
Den reichen Bürgern in Kassel verspricht Eschwege Goldnuggets in ungekannten Größen. Mit leuchtenden Augen leihen sie dem Freiherrn das Geld für seine Unternehmung. Schließlich ist er Mann von Welt. Dass er auch ein Mann für riskante Abenteuer ist, blenden die Investoren dabei aus.
Und damit ist er aber grandios gescheitert.
Denn der Baumeister der Natur wirkt anders in der alten Welt. Nach 3 Jahren harter Arbeit und Millioneninvestitionen konnte Eschwege seinen Aktionären ganze 330 Gramm Gold präsentieren.
Er hatte durchaus ein bisschen Ahnung von Technik und von den geologischen Verhältnissen im Gebirge. Aber er war ein miserabler Zeichner, wenn ich das so sagen darf. Also er konnte seine Vorstellungen nicht zeichnerisch umsetzen. Das war sehr schwierig für ihn.
Nach dem Edergold-Desaster muss sich Eschwege nach neuen Aufträgen umsehen. Er begegnet dem Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Karl Alexander, der gerade nach einem fähigen Baumeister Ausschau hält.
Für die Wiederherstellung der historischen Wartburg. Und Eschwege hat ihn davon überzeugt, zumindest am Anfang, dass er der Mann für diese Aufgabe ist.
Die Wartburg, der Ort, an dem Martin Luther die Bibel ins Deutsche überträgt. Eschwege hat große Visionen für die Wartburg.
Also ich denke, dass Karl Alexander von diesen Entwürfen nicht sehr begeistert war. Er hat eine mittelalterliche deutsche Architekturwiederherstellung erwartet. Und Eschwege hat ihm da einen Entwurf geliefert, der sehr orientalisierende Tendenzen auch gezeigt hat. Und das war nicht, denke ich, in seinem Sinne.
Er war jedenfalls jemand, der sehr viele Vorhaben in seinem Kopf entwickelte und auch Begeisterung dafür erwecken konnte bei anderen, sowohl seinen Vorgesetzten in Portugal oder dann auch in Brasilien, in Portugal ja bis zum König hin.
Auch nach Niederlagen kann Eschwege immer wieder von vorn beginnen. Und so begibt er sich 1834 erneut nach Portugal. Wie Eschwege trotz seiner beiden letzten Desaster an den Auftrag kam, Schloss Pena im fernen Portugal zu entwerfen, ist nicht geklärt.
Wir vermuten, dass der Freiherr von Eschwege hier auch deswegen geholt worden ist, um die Schwierigkeit dieser Baustelle zu überwinden.
Er wurde beauftragt, die ehemalige Klosteranlage, die sich dort am Gipfel des Gebirges befand, zu sanieren und wiederherzustellen.
1826 stirbt König Johann in Brasilien und sein Sohn Peter, genannt Pedro, tritt die Nachfolge an. Doch hatte er nun über zwei Länder zu regieren, die durch einen weiten Ozean getrennt sind. Pedro lässt seine Tochter Maria als Regentin in Portugal zurück. 1836 heiratet sie Ferdinand aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha. Doch der Deutsche wird nie wirklich warm mit den Portugiesen. Antonio Nunes Pereira sieht darin den Grund, warum Ferdinand den Bau von Schloss Pena in Auftrag gegeben hat.
Er baut sich kein Kloster, keine Schlossanlage, keine Palastanlage, sondern eben eine Burg. Eine Art mittelalterliche Burg mit Zinnen und Zugbrücken und so weiter, genau wie hier in Pena. Und das bedeutet, dass sie es eine Art, den Leuten zu erklären, ich bin euer König.
König Ferdinand ist schon lange fasziniert von den Bergen in der Nähe der Stadt Sintra. Schon als junger Mann hatte er über den Zauber dieser Gegend gelesen.
Bald grüßen Sintras Berge stolz und lind, der Tejo rauscht heran zum blauen Meere und zahlt der Fabe Goldtribut geschwind.
Pena zeigt eben die Sichtweise eines Zentraleuropäers. Also es wird hier oft in Portugal diskutiert, ob Pena deutsch oder portugiesisch ist. Ich glaube, das ist weder noch. Es ist natürlich deutsch im Sinne der deutschen Romantik, aber das Ergebnis ist jetzt kein deutsches Schloss.
Seinem Auftraggeber, dem portugiesischen König Ferdinand, verlangt Eschwege mit seinen Plänen einiges ab. Gerade in seiner Skurrilität ist Schloss Pena heute Weltkulturerbe und ein Magnet für Touristen. Wilhelm Ludwig von Eschwege wird in Portugal gefeiert als der Erbauer eines zweiten Neuschwansteins.
Dass er bereit war, in einem Land zu kommen, wo vieles noch nicht ganz entwickelt war. Portugal war in einer ganz schrecklichen Krise und Armut. Und er war bereit, in dieses Land zu kommen und da eben eine Pionierarbeit zu leisten, weil er da auch die Chance gesehen hat.
Neben unzähligen geologischen Arbeiten bleiben von Eschwege vor allem die persönlichen Aufzeichnungen, seine präzisen Beobachtungen und Beschreibungen. Besonders seine Aufzeichnungen aus Portugal sind angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise aktueller denn je. Denn was weiß man in Deutschland schon über Portugal?
Wie es nicht einmal von Naturhistorikern besucht wird, sondern nur von reisenden Geschäftsleuten, die es nach Gewinn und Verlust beurteilen.
Eu espero a vida inteira por te ver E a vida que é só minha ainda me espera
Im Zeitzeichen erinnerte Niklas Rudolf an Wilhelm Ludwig von Eschwege, der am 1. Februar 1855 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.